Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und das heutige Thema hat in den letzten Jahren einen beispiellosen Hype erfahren. Aber im Gegensatz zum Metaverse wird es uns nicht mehr loslassen. KI in der Markenführung. Schon die erste Episode von Markenkraft mit Christian Scheier widmete ich unter anderem diesem Thema. Anderthalb Jahre vor ChatGPT. Damals zeichnete sich vor einiges schon ab, was in der analytischen KI möglich war und was auch heute langsam in der Praxis ankommt. Aber um auch in der aktuellen Entwicklung die Übersicht zu behalten und Substanz vom Hype zu trennen, habe ich heute zwei Gäste eingeladen, die sich länger und intensiver mit KI in der Markenführung beschäftigen als 98% der Flut an selbstpropagierten KI-Experten auf LinkedIn. Carsten Baumgart ist Professor für Brandmanagement an der Berlin School of Economics und Adjunct Professor an der Ho Chi Minh Open University in Vietnam. Er ist Autor von über 400 wissenschaftlichen Publikationen und beschäftigt sich neben dem Brandmanagement allgemein speziell mit Technologiemarken, Nachhaltigkeit und der Kooperation von Unternehmen und Künstlern. Carsten widmet sich darüber hinaus intensiv dem Wissenstransfer aus der Wissenschaft in die Praxis mit seinem Instagram-Kanal Brückenbau Marke. Dr. Steffen Schmidt ist ein Experte auf dem Gebiet des Markenmanagements, Neuromarketings und der Kausalanalyse. Steffen beschäftigt sich schon lange vor dem Aufkommen von ChatGPT intensiv mit künstlicher Intelligenz und ihrer praktischen Anwendung in Marketing und ist Gründer der Concept-M-Tochter Concept-M AI. Gemeinsam veranstalten beide seit 2 Jahren das sehr erfolgreiche und auch bei mir sehr beliebte Online-Format KI-Garage für Marken, in denen sie über neueste Forschung berichten, als auch Vertreter aus Unternehmen ihre Erfahrungen teilen. Kürzlich hat die KI-Garage das erste Mal live als Masterclass beim Markenverband in Berlin stattgefunden. Und die Teilnehmer erlebten ein wahres Feuerwerk an Input und durften auch direkt KI-Erfahrungen sammeln. Sie machten Marfo zum Hundefuttermark, positionierten darauf eine Hundefuttermarke, entwickelten ein Logo, schrieben einen Über-uns-Text für die Website oder stellten Bilder für Social-Media-Posting. All das in insgesamt einer Stunde. Die Geschwindigkeit war wirklich atemberaubend. Ob die Ergebnisse es auch war, können wir später auch hier noch besprechen. Aber im Verhältnis zum Zeitansatz fand ich sie persönlich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Wir können natürlich nicht das Seminar in eine Stunde packen, aber wir haben uns vorgenommen, einen guten Überblick zu schaffen, was die Markenforschung über KI mittlerweile weiß, wie Unternehmen diese gewinnbringend einsetzen können und wo die Grenzen oder auch die Risiken liegen. Willkommen Carsten, willkommen Steffen, schön, dass ihr da seid.
Hallo Olaf und danke für die Einladung.
Olaf.
Zum Einstieg, wie seid ihr zum Thema KI gekommen und was hat euch dazu motiviert, die KI-Garage für Marken zu starten? Wer immer möchte. Genau, das wird jetzt das Schwierige. Wir müssen jetzt regeln, dass man sich übereinander spricht.
Ich
würde sagen,
bei zwei wird das schwierig. Ne? Vielleicht fange ich mal ganz kurz an. Also ich mache seit KI oder setze KI ein seit über 20 Jahren. Bin damals durch meinen damaligen Informatikprofessor darauf gestoßen. Er hat eine Software entwickelt, wo man eigentlich so Raumgleiter wieder zurückbringt, sicher zurückbringt. Und das war mein erster Kontakt. Dann hatte ich noch weitere Kontakte im Rahmen meines Vertiefungsstudiums mit Produktion und Logistik und später auch Marketing bei Professor Dr. Wiedmann, der auch schon seit den 80ern, Anfang der 90er Jahren sich mit KI beschäftigt hat. Und so ist das eine zum anderen gekommen. Und auch wenn es dazwischen wieder ein paar Pausen gab, da werden wir vielleicht nochmal reden, ne? Der KI-Winter oder die KI-Winter, die es gab, die gab es natürlich auch jetzt vor kurzem noch. Aber seitdem nutze ich das sehr intensiv,
KI. Ja, und die KI-Garage ist eigentlich ein bisschen entstanden, weil wir uns ab und zu dann online getroffen haben und so ein bisschen über die aktuellsten Trends. Steffen hat mir dann immer neueste Tools gezeigt, die er spielerisch ausprobiert hat. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich so interessant für alle. Lass uns das doch mal öffnen. Ja, also lass uns mal dieses Zweiergespräch sozusagen, dieses virtuelle Zweiergespräch am Freitagabend vielleicht öffnen. Und daraus haben wir die dann gemacht. Das haben wir dann immer so im Semester, machen das immer im Semester. Also das sagen nicht das ganze Jahr durch, sondern in den Semesterlaufzeiten. Und am Anfang war das sehr stark, sagen wir, toolgetrieben. Das heißt, wir hatten viele Vertreter, die Tools vorgestellt haben. Und mittlerweile hat sich's komplett gewandelt. Und die Gäste, die wir einladen, sind hauptsächlich in den Bereichen dann eben Beratung oder Unternehmen und erzählen eher über die Erfahrungen des Einsatzes in ihrer täglichen Markenarbeit. Und so ist auch unser Fokus ein bisschen, dass wir weggehen von, was kann das Tool 1, 2, 3, 4 und 5, sondern auch die Frage, wie kann es tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden für konkrete Markenaufgaben.
Ja, sehr gut. Vielleicht starten wir da. Steffen hat es schon gerade erwähnt, so ein bisschen den Überblick für diejenigen, für die das Thema vielleicht neu ist. Ich kann es mir kaum vorstellen, nach dem, was die letzten 2 Jahre so passiert ist. Aber wenn man einfach mal reinkommt in das Thema, so ein bisschen, was ist der aktuelle Status von KI in der Markenführung? Wo kommt das her? Der Hype-Cycle, ne, auf Investorenseite hat sich so ein bisschen abgekühlt. So ein bisschen der Reality-Check kommt schon, nachdem ursprünglich gesagt hat, ja, KI wird uns das alles abnehmen, was wir eigentlich tun. Und vielleicht, Carsten, kannst du mal so ein bisschen erzählen, die Historie, ihr beide natürlich, aber vielleicht, Carsten, beginnst du so ein bisschen die Historie, wo die KI-Entwicklung herkommt und wo sie heute steht.
Naja, wir haben eine sehr frühe Entwicklung, die insbesondere mit Alan Turing verbunden wird. Da ging es letztlich eher darum, die theoretische KI zu entwickeln. Und damals war es so, dass die KI zwar auch einen Hype hatte und investiert wurde, gerade in der Forschung, aber es im Prinzip gar nicht möglich war, die Sachen zu rechnen. Also das heißt, die Software, die Hardware hat es gar nicht hergegeben, diese Modelle auch wirklich zum Laufen zu bringen. Und deshalb ist es sehr schnell wieder abgekühlt. Dann gab es so eine zweite Phase, die auch gerade im Marketing eine große Rolle gespielt hat. Das waren so Expertensysteme. Das heißt, da ging es letztlich darum, Expertenwissen von den Expertinnen und Experten abzugreifen, in eine Maschine zu packen, damit die zum Beispiel Werbeanzeigen bewerten kann. Also das heißt, die Regeln, die Erfolgsmuster wurden dort eben sozusagen abgelegt, dann wurden Werbeanzeigen betrachtet und dann sollte dann darauf aufbauend Empfehlungen abgegeben werden, wie diese zu verbessern sind. Und das hat einen ziemlichen Hype ausgelöst und Stefan hat es ja auch schon erzählt, dass auch gerade an den Hochschulen ist das sehr stark diskutiert worden, ist aber dann nicht so besonders erfolgreich gewesen, weil die Empfehlungen, sagen wir mal, sehr trivial waren. Ja, also es war sehr, sehr oberflächlich und nicht besonders tief. Und dann ist es wieder abgeflacht, da war der sogenannte zweite KI-Winter und dann gab es sozusagen die Nach- und Nach-Entwicklung. Da wurden nämlich KI-Lösungen entwickelt, zum Beispiel von IBM mit Watson, die in sehr speziellen Anwendungsfeldern, nämlich zum Beispiel bei Schach oder Go, gewonnen haben gegen Menschen, ne? Die versucht haben, in logischen, sehr abgegrenzten Gebieten zu gewinnen. Und das ist dann eben gelungen. Manchmal eben 3 Schachpartien, 2 haben sie gewonnen, 1 haben sie noch verloren. Aber da wurde es erstmal gezeigt, dass sie sozusagen in sehr speziellen Bereichen überlegen sind. Und dann ist das sozusagen immer weiter aufgeweitet worden. Und natürlich ChatGPT hat dann sozusagen das für die Allgemeinheit geöffnet und hat ja insbesondere, und das ist ja der, sagen wir mal, wirklich der Quantensprung, dazu geführt, dass man mit einer Lösung sehr viele Sachen machen kann. Also das nicht mehr die spezialisierte KI ist für eine sehr spezielle Fragestellung, sondern eher mit einem ChatGPT kann man Liebesbriefe schreiben, man kann Analysen machen und man kann sogar statistische Auswertungen mitmachen. Also das ist sozusagen dann eben diese Large Language Models, die sehr nicht nur generativ arbeiten, also sozusagen neuen Content kreieren, sondern viel, viel mehr auch möglich machen.
Das ist auch schon lange, lange vor ChatGPT wohlgemerkt, ne? Also wir können, manche denken ja wirklich, ist das der 30. November 2022, war es ja auch für viele tatsächlich, aber wenn ich zurück überlege, das erste Mal KI eingesetzt im Marketingbereich konkret, war einmal Ursache-Wirkungsanalysen, das war schon so 2007, 2008, aber auch Aufmerksamkeitsanalysen mit 3M, also 3M, der Anbieter aus den USA, die haben das, ich glaube, es gibt heute noch, Visual Attention System haben sie es genannt. Das waren natürlich sehr einfache Heatmaps, aber mit denen konnten wir zum Beispiel E-Commerce-Seiten damals schon optimieren und sagen halt, hey, das sind die, so viel Text sehen die oder so viele, damals hat man noch viel mehr auf die ganzen, auf die ganze Struktur der Webseite geachtet als heute mit den Links und Bannern und alles Mögliche. Das konnte man damals schon optimieren, 2007. Das ist jetzt tatsächlich nichts Neues. Also, na, aber für viele natürlich der 30. November 2022 war der erste Schritt in die wirkliche KI-Welt.
Hm. Vielleicht, Steffen, oder direkt weiterzumachen. Das heißt, das war ja eine bestimmte Art von KI. Und ihr unterscheidet 3 große Klassen an KI, die für die Markenarbeit wichtig sind. Was sind diese 3 großen Klassen?
Genau, so grundlegend 3 Klassen. Da kann man sich natürlich streiten, wie man sie nennen will, aber wir haben jetzt den Arbeitsterminus dahingehend, wie wir sagen, auf der ersten Ebene ist auch erstmal für mich, für uns die wichtigste Ebene, kausale KI. Dahingehend, dass wir erstmal verstehen wollen, was sind Ursache, Wirkung. Und wenn ich das verstanden habe, wie ein System zum Beispiel funktioniert oder was eine Marke treibt, was sind wirklich die wahren Assoziationen oder Markenwerte, die eine Marke definieren, ausmachen, damit sie möglichst attraktiv ist, dann kann ich dieses Wissen tatsächlich in eine generative KI reinpacken, worüber ja alle sprechen. Das heißt, dann anschließend Blogbeiträge schreiben über uns, Texte, Bilder generieren etc. Wenn ich das nicht mache, also wenn ich den Vorlauf nicht habe, dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich zwar mehr Content generieren, aber ist der Content wirklich besser? Und aus meiner Erfahrung ist er nicht besser, er ist genauso gut oder schlecht wie der bisherige, bloß viel mehr davon, ne? Und wenn ich den jetzt generiert habe, also mit der generativen KI als die zweite Klasse, über die jetzt mehrheitlich auch gesprochen wird, in der dritten Stufe hätte man nochmal die prädiktive KI. Das wären so Tools, über die dann auch Christian Scheier geredet hat, wo er das unter der analytischen KI dann auch packt, zum Beispiel, ne? Aimpower als Anbieter, ne, die dann halt noch auch da nochmal eine Aufmerksamkeitsanalyse machen oder eine semantische Analyse bezüglich, wie kommt der Text an, passt er zur Marke, etc. Also noch ein Vorhersage treffen bezüglich des Contents, der da erstellt worden ist, ob der auch zur Marke in dem Falle passt, wenn wir jetzt über Marke reden. Und das sind die drei Klassen, eine kausale KI, generative KI und die prädiktive KI. Und die kann man natürlich zusammenschalten am Ende des Tages. Das kann natürlich auch ein wunderbarer Insights-Kreislauf werden und sollte es auch sein.
Ja, super. Also das heißt, mal so ein bisschen in eigenen Worten nochmal wiedergegeben, weil sowas muss immer sacken. Das heißt, wir haben auf der einen Ebene die Frage, okay, was treibt eigentlich, was macht meine Marke erfolgreich? Das heißt, wir haben hier die Frage, was sind eigentlich die relevanten Assoziationen, die wir stärken wollen bei unserer Zielgruppe, damit wir überhaupt gewinnen können im Markt? Das heißt, da kann die KI erstmal den Zusammenhang zwischen, was treibt diesen Markt eigentlich? Was sind Kauftreiber in diesem Markt? Dann kann die KI uns helfen zu verstehen, welche Marken, welche Assoziationen wie stark besitzen. Das ist, glaube ich, dieser Bereich, der dann dazu führt, okay, und daraus machen wir die Positionierung und die muss dann kodiert werden. Das heißt, wir müssen dann überlegen, wie das Ganze aussieht, ne? Die Bilder etc. Können das aber nur überprüfen, wenn wir den ersten Teil gemacht haben. Und dann haben wir die analytische KI, die dann noch hingehen kann und sagen, wie stark macht das eigentlich? Also wie stark wird das semantische Konzept aktiviert und aktiviert es überhaupt die richtigen pur? Und dann kommen wir da einen Schritt weiter. Ja, super, vielen Dank. Und was sind jetzt dann diese Use Cases? Jetzt gucken wir uns die Markenführung an. Was sind so die Use Cases für diese Fragestellung? Könnt ihr da ein bisschen was?
Im Prinzip ist es unsere Überlegung, dass es eigentlich keinen Use Case gibt, der nicht funktioniert. Aber es geht immer nur darum, dass die KI sozusagen als Unterstützung da ist. Ob man das jetzt Augmented KI nennt, ob man das den KI-Kollegen nennt, ob man das irgendwie Teaming-Strukturen nennt. Das heißt, was wir machen, ist im Prinzip, dass wir die Markenführung jetzt gerade auch so für Veranstaltungen sehr stark einteilen in drei große Gruppen. Die decken sich eigentlich sozusagen mit der klassischen Markenführung. Also gar keinen KI-Bezug erstmal, sondern was sind eigentlich die großen Entscheidungsfelder und Bereiche in der Markenführung? Das ist aus unserer Sicht einmal so, wir bezeichnen die als Potenzialfaktoren, das alles, was intern im Unternehmen entschieden wird. Also über die Marke, das ist Positionierung, das ist vielleicht der Aufbau der Markenorganisation, das ist die interne Verankerung bei den Mitarbeitern. Sieht der Kunde nicht direkt, aber ist sozusagen das Fundament für eine Marke. Das Zweite ist dann tatsächlich die Umsetzung in Markenkontaktpunkte, das heißt in alle, ja, von Produkt über Kommunikation bis Pricing bis irgendwie Regalgestaltung etc. Also da, wo der Kunde Kontakt hat oder die Kundin Kontakt hat mit der Marke. Und das Dritte ist natürlich die Performance-Messung, also alles. Am Ende des Tages findet eine Marke immer in den Köpfen von Konsumentinnen oder anderen externen Stakeholdergruppen statt. Also geht es letztlich um die Messung, wie gut diese Marke oder wie stark diese Marke dann in den Köpfen verankert ist. Das kann jetzt für einzelne Kontaktpunkte sein, dass wir die Qualität von mir aus der Kommunikation überprüfen. Oder es kann im Prinzip am Ende auch sowas sein wie zum Beispiel Markenstärke oder Positionierung, wo ja alle Sachen reinspielen. Ja, also wo ja im Prinzip die Markenstärke oder der Markenwert ist ja nichts anderes als das finale Ergebnis aller Aktivitäten. Ja, da kann man es ja nicht mehr zurückführen auf die einzelne Aktivität oder zumindest sehr schwer, aber man misst halt zum Beispiel im Zeitablauf, wie stark die Marke sich entwickelt hat, ob man das jetzt Markenstärke, Markengesundheit, Brand Health Tracker gibt es ja auch so Begriffe. Da geht es ja letztlich um so eine Gesamtbetrachtung der Marke über den Zeitablauf.
Ja, genau. Und dann ist das eine, ist die Marke überhaupt aktiviert? Und dann eben, wofür steht die Marke? Ne? Haben wir die Positionierung also richtig umgesetzt? Aber dann lass uns doch an der Positionierung nochmal ein bisschen so praktischer entlanghangeln, weil es gibt ja eine Unmenge an Tools. Es ist ja nicht so, dass das alles ChatGPT leistet, was ihr gerade beschrieben habt. Vielleicht betrachten wir mal das Feld der Positionierung und dann können wir auch ein paar Namen von Tools sagen, die da vielleicht hilfreich sind und die dann später in die Shownotes wandern. Betrachten wir das mal. Steffen, willst du da den Aufschlag machen?
Ja, sehr gerne. Also tatsächlich eines der Tools, die ich am meisten eingesetzt habe in der Vergangenheit, ist Neuroflash. Und Neuroflash hat eine Besonderheit. Es kann nicht nur Content generieren, es kann zum Beispiel analysieren, welche Assoziation, das sind mehrere tausend in den Köpfen der Leute zu einem Thema. Und ein Thema kann eine Marke sein, drin hängen. Tatsächlich so. Und dann gleich im Vergleich zum Wettbewerb, das haben wir sehr häufig eingesetzt in der Vergangenheit, kam sehr gut an. Hat man teilweise auch schon wirklich beeindruckende Assoziationsnetzwerke, die auch einen erstmal erschlagen, weil da mehrere tausend Assoziationen drin sind. Aber Neuroflash kann das und hat einen ersten Vorsprung, einen ersten Kickstart zu verstehen, was wird mit der Marke verbunden, sowohl positiv wie auch negativ. Das ist natürlich ein wahnsinnig fantastisches Einsatzgebiet. Meistens haben wir es dann nochmal verknüpft dann mit einer kausalen KI, wo wir herausgefunden haben, was sind jetzt wirklich von diesen Assoziationen, das ist ja auch ein gelerntes Wissen, was ist davon wirklich erfolgstreibend. Ne? Und
Darf ich da
Neuroflex,
kurz einhaken,
ja.
weil aus dem Seminar weiß ich, dass an der Stelle eine Frage kam, ob das auch für alle Marken gilt oder ob bestimmte Marken, das kann sich jeder gut überlegen, Automarken werden also heiß diskutiert im Netz, da gibt es viele Daten, die diese KI-generierten, die KI sozusagen speisen. Gilt das auch für andere Marken und gilt es auch für B2B-Marken? Kann also Neuroflash zum Beispiel diese semantischen Netzwerke auch für solche Marken abbilden?
Absolut, solange es klar kodiert ist. Da kommt eine Besonderheit, wenn ich natürlich einen Markennamen habe. Ich nehme jetzt mal einen Markenname wie zum Beispiel Orion. Das ist ein Versicherungsanbieter im B2B-Bereich für die Schweiz oder in der Schweiz. So, und der Name ist schwierig, weil Orion hat ja auch andere Begrifflichkeiten. Also mit Orion werden auch andere Sachen assoziiert. Das heißt, da kommt die Schwierigkeit hinein, weil der Markenname durchaus generisch ist im Sinne von, der ist auch in anderen Kontexten verwendbar. Es ist jetzt kein Kunstname wie Allianz. Sage ich jetzt mal, ist das manchmal schwieriger rauszufiltern. Aber grundlegend, wenn über die Marke geredet worden ist, würden ja diese Spuren irgendwo hinterlassen sein. Er wird natürlich dann vielleicht für kleine Marken kleiner sein, das Feld. So, ne? Dann habe ich nur so ein kleines Universum. Reicht ja aber auch komplett erstmal. Und beim anderen Marken, Coca-Cola, nehmen wir jetzt mal als das Gegenbeispiel, McDonald's und so. Ne? Natürlich sind da viel mehr Meinungsbilder drin. Aber solange darüber die Marke gesprochen worden ist, werden wir das finden oder wird die Maschine derartiges finden. Genau.
Und kann ich das auch selber anreichern mit meiner eigenen Marktforschung, wenn ich zum Beispiel Mitschnitte von Fokusgruppen habe oder ähnliches? Ist das auch möglich?
Das ist natürlich grundlegend möglich. Ne? Das sind natürlich, wie du schon meintest, Fokusgruppen-Interviews wären eine Quelle. Es werden aber auch Quellen, zum Beispiel irgendwie bei Trustpilot oder Google Reviews. Das sind ja auch schon mal Quellen. Wir haben das damals mal gemacht für die SV-Gruppe, zu beschauen halt, wie sie sich positionieren sollten mit den neuen Konzepten. Und haben am Ende, also haben wir Neuroflash vorgeschaltet, haben wir schon verstanden, was die grundlegenden Assoziationen sind. Die waren auch alle relevanter, als die aus dem Marketing von der SV-Gruppe gekommen sind. Und am Ende des Tages haben die Leute auf Google Review dann später, nachdem die Konzepte auf den Markt gebracht worden sind, auch wieder die Tonalität verwendet. Also zum Beispiel Wort wie bodenständig. Da waren sie alle ein bisschen irritiert, aber die Leute haben über dieses Konzept, über diese Marke auch mit einem Wording wie bodenständig geantwortet, tatsächlich, oder das beschrieben. Und da wurde bei mir auch das erstmal nochmal richtig klar, ich sage, guck an, das hat ja wirklich auch eine wahnsinnig gute Validität. Ne? Also ne, da ziehen wir es her und dann, so haben die Leute ja gesprochen und so sprechen sie auch in der Zukunft weiter. Und wir als Marketeers haben ja eine negative Eigenschaft dahingehend, wir sprechen dann auch sehr technokratisch. Also wir haben dann auch Wörter, die draußen nicht verwendet werden. Und das habe ich mal irgendwann so das Bild mit dem Jonathan Moyle, das ist einer der Gründer von Neuroflash, entwickelt. Das ist ja manchmal so wie so Parkanlagen. Die haben so schön vorgefertigte von den Architekten Wege. Wir sehen aber auch ganz viele Trampelpfade. Und die Trampelpfade sind hocheffizient tatsächlich und Leute gehen auch lang und auch mehrheitlich lang. Und das sind eigentlich so wie bei uns die Assoziation, die Mental Availability. Du hattest ja auch gerade Jenny wieder im Podcast. Das sind die Trampelpfade und die müssen wir bespielen. Nicht neue bauen unbedingt. Ne? Also das kann man auch machen, das ist bloß aufwendiger. Und deswegen sind ja die cleveren Architekten darüber übergegangen, wie zum Beispiel bei der Uni in Wien. Da mache ich erstmal alles grün, lass die Leute erstmal langlaufen und anschließend mache ich die Pfade erst. Also lege ich quasi in den Beton hin. Und so kann man sich das vorstellen, auf der Ebene.
Ja,
Ne?
das haben die Eisenbahnbauer in Amerika auch gemacht.
Oder
Die
so, genau.
suchten den energieeffizientesten Weg von
Genau,
Osten nach
das.
Westen und sind dann einfach den Büffeln gefolgt, weil die seit Tausenden von Jahren halt eben Energie sparen wollen, weil heißt
Genau.
überleben. Und dann hatten sie plötzlich, ohne physikalisch vermessen zu haben, hatten sie den energieeffizientesten Weg von Osten nach Westen.
Genau. Richtig.
Super. Und Carsten, es gab ja kürzlich auch eine wissenschaftliche Studie zum Thema, also da sind wir bei dem Thema Codierung und auch Stil, wo man ja sagt, okay, wenn ich jetzt so KI-Texte generieren lasse für meine Marke, kann ja sein, dass die gut klingen, aber aktiviere ich denn da meinen Stil mit, also sozusagen die mitschwingenden Werte, die emotionalen Motive, die für mich wichtig sind? Und da hast du mir kürzlich von dieser Studie erzählt, die eben KI-generierte Texte untersuchte.
Ja, im Prinzip geht es ja letztlich darum, wenn man über Positionierung nachdenkt, dann ist ja die Positionierung sozusagen die Festlegung, wofür die Marke stehen soll. Und dann muss es ja sozusagen kodiert werden in Markenkontaktpunkte. Dann wird es ja erst sozusagen für den Konsumenten sichtbar. Und eine der Hauptkritikpunkte, wir haben das auch in einer anderen Studie gerade, wo wir so fragen, Markenverantwortliche, woran scheitert denn noch der verstärkte Einsatz, ist eben diese Frage, ich kriege es nicht markenspezifisch hin, zumindest das Gefühl, oder ich kriege die Konsistenz nicht hin. Ja? Also ich kriege das, was ich in der Positionierung festgelegt habe, inhaltlich. Und vielleicht dann auch formal im Branding kriege ich dann eben, aber es geht jetzt im Augenblick nur um diese Positionierungsumsetzung, kriege ich nicht wirklich umgesetzt. Also das heißt, die Kontaktpunkte, die dann kreiert werden über ChatGPT oder ähnliche, sind oder Midjourney sind halt nicht inhaltlich auf diesen Werten drauf. Und Neuroflash ist ja eben schon mal angesprochen worden, hat jetzt vor einigen Monaten mittlerweile ein Zusatztool gelauncht, das nennen sie Brand Voice. Und dort kann man sozusagen die Marke ablegen. Das heißt, diese Markenpositionierung im Sinne von, welche Werte genannt werden sollen, welche Werte überhaupt nicht genannt werden sollen, können dort abgelegt werden. Entweder händisch, also dass ich es eintrage, oder dass ich es im Prinzip mir auslesen lasse, zum Beispiel von der Webseite oder von einem Markenbuch, was ich habe, was auch immer. Ne? So, und die Behauptung von Neuroflash war, dass die Texte, die dann produziert werden mit dieser Marken, mit diesem Markenkontext, nenne ich das mal, besser sind, also besser auf den Markenwerten performen als ChatGPT-Texte, die vielleicht nur 2, 3 Markenwerte drin haben oder eben sogar die Original-Posts. Und das haben wir durchgeführt. Das heißt, wir haben mit denen zusammen eine Studie gemacht, wo wir Social-Media-Posts original genommen haben, dann welche, die mit ChatGPT nachgebaut wurden, aber eben mit 2, 3 Markenwerten nur und eben mit diesem Brand-Voice-Tool. Und haben dann Experten gefragt, die sozusagen blind diese Posts gesehen haben und dann beurteilen sollten, ob sie gut performen, im Sinne von auf den Markenwerten arbeiten. Und am Schluss gab es auch dann, die haben alle 3 dann gesehen, gab es auch die Entscheidung, welchen sie denn empfehlen würden der Marke. Wir haben das mit mehreren Marken gemacht, aus unterschiedlichen Kategorien, von Handel bis irgendwie Luxusmarken. Und die Brand Voice Texte haben im Blindtest bei den Expertinnen deutlich besser performt. Und auch sozusagen die Entscheidung, ja, also sozusagen welchen man nimmt, also welchen man empfehlen würde, war mit über 50% eben bei den Neuroflash-Ansätzen, also bei den Brand Voice. Und die anderen 50 haben sich auf die beiden anderen Varianten verteilt. Das heißt, es ist nicht perfekt, sonst würde ja 100% rauskommen, aber es ist mittlerweile schon möglich, dass jetzt im Textbereich und in anderen Bereichen gibt es eben ähnliche Überlegungen, durch eine Vorgabe eines Markenkontextes, und der kommt ja dann aus der Positionierung, es schon möglich ist, markenspezifischer zu arbeiten, als es noch vor 1,5 Jahren diskutiert wurde, wo man gedacht hat, der findet ja irgendwas und das ist gar nicht möglich.
Und dann hat man ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, man lässt die Texte generieren und dann gibt es halt noch einen Textchef, der da drüber guckt und sozusagen der Mensch, der das hinzufügt. Und das war auch ein wichtiger Diskussionspunkt, auch in dem Seminar, dass ihr auch dafür sehr stark plädiert. Es geht hier nicht um die Intelligenz ersetzen, sondern Augmented Intelligence, dass das eigentlich der Weg in die Zukunft ist, ne? Dass der Mensch einfach die Dinge schneller und dann am Schluss auch besser hinkriegt, weil er sich auf den qualitativen Teil konzentrieren kann, dann vielleicht noch diesen entscheidenden Twist dem Text geben kann, wo er sonst eigentlich das ganze Ding hätte schreiben müssen. Ne, das fand ich einen sehr, sehr guten Insight.
Das war und ja, da hast ganz, du ganz kurz vielleicht noch dazu, das war ja auch genau das, was wir dann eigentlich dann gemacht haben. Der Experte, die Expertin, also der Markenverantwortliche, muss sowohl ja diese Eingabe machen, ja, dass er sagt, okay, welches Material nehme ich denn, um diese Brand Voice zu füttern oder das Formular auszufüllen. Und wenn er da nur reinschreibt, meine Marke steht für Qualität, Innovation und Kundenfreundlichkeit, dann kommt halt auch nur so ein generischer Text raus. Also auch das heißt, dieser Input muss schon spezifisch sein. Und zum Zweiten hat er natürlich die Aufgabe, am Schluss zu überprüfen, zu kontrollieren und zu verbessern, ob der Text wirklich perfekt ist, weil wie bei einem menschlichen Texteschreiber gibt es auch da 1 oder 2 Texte, die völlig daneben sind. Ja, so. Ja. Und das muss er dann halt auch tun, entweder den einzelnen Text überprüfen und verbessern oder eben sogar welche dann eben sagen, die passen doch nicht.
Und da ist es ja wie bei Menschen auch, ne? Das klassische Malcolm Gladwell Ding, ne? Diese 10.000 Stunden, die man verbringen muss, um irgendwo intuitiv besser zu sein, als wenn man über die Dinge nachdenkt. Und ich glaube, die Expertensysteme oder KI ist da genauso. Also wenn man sich sehr viel mit dem beschäftigt, ist wie mit einem Hund. Ein Hund, dem man keine Aufmerksamkeit gibt, dann verhält er sich auch nicht, wie man sich das wünscht. Und wenn man viel Zeit in Training investiert, dann hat man einen Hund, der auf den leisesten Pfiff kommt.
Und der Mensch ist am Ende so ein bisschen der Kurator, ne? Der weiß sehr viel, ja. So, ne? Und kuratiert das Ganze und kann die Sachen auch miteinander on top nochmal verbinden, wo die Maschine vielleicht jetzt noch Probleme hat. Und ist aber am Ende des Tages auch für die Entscheidung, die getroffen wird, auch verantwortlich. Ne? Das ist natürlich auch ein Thema, ne? Das glaube ich, da haben auch einige so ein bisschen Bauchschmerzen respektive, wissen nicht genau, ich bin immer noch verantwortlich als Mensch. Tatsächlich sollte ich auch sein, darauf sollte ich auch stolz sein. Aber es ist verstärkend, ich bin schneller und besser im Idealfall.
Ne? Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt, um diese Schnelligkeit nochmal anzusprechen aus der Anmoderation. Also ich habe ja erlebt, wie eine Positionierung, eine Marktforschung, eine Positionierung, eine Logoentwicklung, ein Social-Media-Beitrag und ein Über-uns-Text innerhalb von 1 Stunde in Summe erarbeitet wurde. Das, was mir dabei aufgefallen ist, dass am Schluss die Positionierung alle identisch war. Es gab 3 Gruppen und alle hatten die gleiche Positionierung. Da wollte ich nochmal mit euch drauf reflektieren. Lag das daran, dass die Art von Marktforschung, die man dann in der kurzen Zeit macht, einfach nicht ziseliert genug ist? Oder wie ist eure Erfahrung da?
Ja, ich würd sagen, erstmal die Gruppe. N gleich 3 mit 3 Gruppen ist natürlich auch, ne, kein Zufall sein. I don't know. Ne? So, aber grundlegend sicherlich waren das erstmal noch alles relativ generisch. Das war auch so ein bisschen das Ziel, respektive einfach mal in so einen Flow kommen. Dann wir hätten noch andere KI-Lösungen einschalten können. Agent GPT, das sind die sogenannten KI-Agenten, die ich gerne nutze, um so eine große Marktanalyse mal stattfinden zu lassen. So, das dauert eine Regel, wenn die Maschine sich hoffentlich nicht tot läuft, meistens läuft sie sich noch tot, wird dann auch irgendwann bald gelöst werden, aber wenn sie das schafft, dann dauert das ungefähr 25 Minuten, dann kriegt man so ein 20- bis 30-seitiges PDF und hat schon eine sehr detaillierte Analyse. Und für mich war vor 2 Jahren das erste Mal genutzt, da so ein Aha-Effekt, wo ich mal das Ganze mit der Marktsegmentierung verglichen habe, die meine Teams durchgeführt haben, qualitativ, in 3 Ländern. Mhm. Und das war nahezu identisch. Bloß der Unterschied, das eine hat jetzt quasi knapp 30 Minuten gedauert, das andere hat 3 Monate gedauert. Wahnsinnig größeren Aufwand. So einen Startpunkt habt ihr jetzt zum Beispiel letzte Woche beim Markenseminar gar nicht gehabt. Und dann das war erstmal allgemein, was so rumschwebt. Dann habt ihr natürlich auch teilweise, aus meiner Sicht, teilweise Ideen gehabt, selber so ein bisschen in die Nische zu gehen. Dann hat die eine Gruppe in die Nische, die andere Gruppe in die Nische. Und die Trends waren natürlich alle identisch. Also das finde ich auch schon nachvollziehbar, dass die Trends relativ identisch gewesen sind. Und dann kommt natürlich etwas Generisches raus am Ende, also wo man relativ nah beieinander ist. Relativ. Aber ich habe auch schon Unterschiede gesehen.
Genau, da waren auf jeden Fall Unterschiede da und das ist ja auch vielleicht auch etwas hier für die Hörer nochmal als Gedanken sehr gut mitzunehmen. Es geht ja nicht darum, sich zu positionieren, nur um anders sein zu wollen. Die Kategorie wird ja von irgendetwas getrieben und da gibt es bestimmte starke Treiber und natürlich setzen sich die großen Player auf die gleichen Treiber, weil wenn das 80% der Kaufgründer sind, dann, ne, dann ist die Konkurrenz halt rund um diese Treiber da und da gibt es eben die Hygienefaktoren. Ich muss einfach in den wichtigsten Treibern muss ich glaubwürdig sein und dann brauche ich eben dieses Quäntchen Differenzierung. Und das hat dann vielleicht auch mehr mit Distinctiveness zu tun. Ne? Da war das Thema mit Jenny. Ne? Also einfach anders zu wirken, ohne dass man wirklich etwas anders verspricht. Aber dieses Wirken, diese Distinctiveness kann ja dann auch Vorteile in der Effizienz bieten. Ne? Also in der Werbeeffektivität und dann in der Effizienz. Ich muss weniger einsetzen und werde schneller erkannt. Ich werde am Regal schneller gesehen etc. Und dabei kann die KI enorm unterstützen, indem sie zum Beispiel auch analysieren kann, wie schnell eigentlich ein neues Produkt zum Beispiel am Regal erkannt wird oder wie der Blickverlauf sein wird. Also diese Projektion, diese prädiktive Funktion von KI. Da können wir gleich drüber sprechen. Aber nochmal, du hast einen tollen Case von Rivella vorgestellt, den ich sehr interessant fand. Also Rivella, Corona, Schwierigkeiten, Absatzdelle. Und da hast du eigentlich alles dann durchdekliniert, was man mit KI so machen kann. Vielleicht möchtest du das für die Hörer auch nochmal machen, oder dass sie natürlich Bilder sehen können.
Ja, also genau, wir haben alles eingesetzt bis auf die generative KI, die haben wir nur on top hinten rangebracht. Damals, der Case war deutlich vor ChatGPT gemacht worden, ich glaube vor 2,5 Jahren, 3 Jahren irgendwie so. Also ich deutlich aber schon gut vor ChatGPT. Was haben wir jetzt am Anfang erstmal gemacht? Wir haben, also es ging darum, dass eine neue Marke, wo die war nicht mal so neu, die war schon bekannt, aber es sollten neue Produktzutaten angeboten werden, ne, in dem Bereich Functional Drinks. Der erste Schritt war erstmal herauszufinden, welche von diesen neuen Produktsubstanzen sind eigentlich überhaupt attraktiv genug und erreichen möglichst viele Menschen, ne? Also Konsumenten, potenzielle Konsumenten. Das haben wir dann damals gelöst, indem wir den Leuten tatsächlich auch ganz, wie früher auch, die Sachen nach Hause geschickt haben, haben sie konsumiert und dann haben wir sie auch vermessen. Und die Vermessung lief auf ersten Ebene mit einer impliziten Messung und haben wir wiederum als Input verwendet für die kausale KI, die uns die Schätzung abgegeben hat, wie viele Leute das wirklich denn spannend finden im Sinne von, sie würden es kaufen. Da ist ein Modell hinter, das können wir auch für ganz klassische Marken machen. Mittlerweile habe ich über 250 Marken analysiert und es funktioniert sowohl für den Wassermarkt, für den Hundefuttermarkt, auch für den Versicherungsmarkt und Elektronikmarkt. Es gibt da teilweise Abweichungen. Nehmen wir den Hundemarkt, da sieht man manchmal ein bisschen Abweichung von dem Score, den ich ausrechne in der Nachfrage, der weicht ein bisschen von der idealen Linie ab. Das erklärt sich aber dadurch, jetzt kommen wir wieder zu Jenny und dem Airbag-Institut, ja, da ist die Physical Availability offensichtlich bei einigen besser und bei anderen schlechter. Die haben zwar eine Marke, eine saugstarke Marke im Zweifelsfalle, aber die sind nicht so einfach zu bekommen. So, ne? Und wie bei Wassermarkt zum Beispiel auch, ist ja nicht so, dass ich jetzt unbedingt, ich habe jetzt los und laufe nochmal zum nächsten Supermarkt hin. Das macht eigentlich keiner. Also ich nehme dann, was ich dann noch finde, grundlegend. Das mache ich bei Elektronikmarken und Versicherungsmarken wieder weniger. Da nehme ich mir zumindest nochmal die Zeit, beim anderen entsprechend den Abschluss zu machen. Genau. Und dann am Ende hatten wir aber nochmal ganz spannend, da gibt es jetzt gerade das neue Produktverpackung. Ich sag mal ganz böse, zu Anfang gab es echt schlechte Designs von der Verpackung. Ich sagte, wenn ihr das, könnt ihr so machen, so sieht doch bunt aus und so. Das sieht ja bloß keiner. Also keiner kann erkennen, dass es ein funktionelles Getränk ist, dass es quasi die Marke Fokusworte ist und dass es auch irgendwie die Substanzen drin hat, die es drin haben sollte, ne, die dann auch aktivierend wirken. Und das haben wir dann mit Neurons gemacht, auch ein Lieblingstool von mir. Und das ist auch spannend, die Entwicklung zu sehen. Ich glaube, das erste Mal 2017, 2018 eingesetzt. Damals hat noch eine Bildanalyse 5 Minuten gedauert. Vom Video brauchen wir, also konnte man auch machen, weil ein Video hat dann halt so 20 Sekunden, hat dann eher eine Stunde gedauert. Mittlerweile lädt man es hoch, innerhalb von 5 bis 10 Sekunden hat man ein Ergebnis. Und in der neuesten Version sogar eine Empfehlung, was man so optimieren machen könnte. Also das können auch Profis, ne, die wissen das ja auch. Aber wenn man jetzt kein Profi ist, kann man sagen, kriegt man jetzt Hinweise, legt das Logo noch ein bisschen weiter nach links, mach irgendwie die Tagline irgendwie ein bisschen größer, etc. Das haben wir dann auch optimiert und am Ende des Tages, für mich das Schöne, die Produkte kamen auf den Markt, so wie wir sie analysiert und empfohlen haben. Und plus 11% Wachstum primär getrieben durch diese Produkte. Und jetzt haben wir nochmal ein weiteres Rebranding gemacht. Nicht Rebranding, sondern die Verpackung optimiert. Dahingehend, dass noch andere Teile noch klarer zu sehen sind. So, ne? Und das ist ein schöner Prozess. Und ich glaube, Focus Motor und Rivella geht es weiterhin sehr, sehr gut.
Ja, super. Also ich fand das ein tolles Beispiel. Auch in dem Gedanken, dass die prädiktive, die analytische KI einfach eine permanente Optimierung, also eine sehr schnelle Optimierung ermöglicht. Ja, und das kann ja auf Werbemittel angewandt werden, wenn der Zugang die Agenturen Zugang hat, man definiert Schwellenwerte, so wie bei Aimpower kann man halt auch bestimmte Werte zum Beispiel dann einstellen und sagen, okay, ihr zeigt uns die Sachen erst, wenn diese Werte überschritten sind. Ja,
Genau.
und dann diskutieren wir erst drüber.
Genau,
Ja, und dadurch hat man
Genau.
in der Abstimmung. Nee, sag,
Genau, dann machen wir einfach ein Scoring, ne? Was ich empfehle, da auch zum Anfang wieder mutig sein, einfach mehr testen. So, ne? Natürlich wird auch die prädiktive KI nicht jedes Mal 100% richtig sein, aber ich bin schon auf dem richtigen Pfad. Dann lasse ich einfach 50 Designs durchtesten und die 5 besten, die mache ich dann nochmal weiteren Konsumententest. Und manchmal sind es ja nur Kleinigkeiten. Ne? Es kann sein, das haben wir auch getestet, die Farbe des Deckels oder einen QR-Code für ein Gewinnspiel aufpacken. Wo ist die richtige Position? Dass nicht jetzt andere Elemente auf der Verpackung weniger Aufmerksamkeit bekommen. Das sind so einfache Spielereien, in Spielereien im Sinne von, das geht schnell, ne? Die aber wichtig sind. Ne? Man kann, Aufmerksamkeit ist eine seltene Ressource, ne, die sollte man, damit sollte man gezielt umgehen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, final das schnell zu optimieren. Und auch für mich mal überraschend, nicht überraschend, aber sehr, sehr erfreut, dass auch Agenturen auf einmal darauf selber Bock haben, das einzusetzen. Ich habe dann immer gesagt, ihr könnt das gerne selber auch kaufen. Ne? Also einkaufen, holt euch eine Lizenz, von wegen Anbieter auch immer. Und dann gibt ihr mir schon die optimierten. Momentan ist da noch die Schleife. Ich teste das und sage, das ist noch nicht optimal. Geht mal zurück. Und jetzt immer mehr Agenturen leisten sich das selber, um sich. Ja, um da auch einen Erkenntnis- und einen Produktionsvorsprung zu genießen.
Ja, und aus der Markenforschung weiß man wiederum, dass gerade auch diese teilweise zufällig angezogenen Blicke am Regal Kaufwahrscheinlichkeit massiv beeinflussen und all diese Dinge. Man denkt immer so, Kleinigkeiten sind nicht viel. Nee, stimmt, die sind nicht viel, die sind alles im Endeffekt.
Richtig, richtig.
Carsten, du sagst so, KI wird jetzt die Markenarbeit nicht komplett ändern. Aber, hast du dann immer geschrieben, aber es wird einen starken Einfluss haben. Und aus deiner Beobachtung, was würdest du sagen, was sind die größten Herausforderungen auch organisatorisch im Umgang mit KI, auf der organisatorischen und auf der individuellen Ebene vielleicht? Können wir das so
Ja, ich glaube,
unterscheiden?
das Erste, das ist jetzt an dem Beispiel auch schön klar geworden. Es ist ja eine Kombination von zum Beispiel Marktforschungsdaten, Verständnis, wie Marken funktionieren, also welche Elemente eine Rolle spielen und auch sozusagen die Scores, muss ich ja verstehen, wofür sie eigentlich stehen und ob das sinnvolle Scores sind, die ich da irgendwie evaluieren lasse. Das heißt also, was viel wichtiger wird, und das ist so ein bisschen die Gefahr, die KI sieht so aus, als ob die das alles alleine macht und sehr einfach macht. Also brauche ich auf der anderen Seite aber jetzt ein sehr starkes wirklich Verständnis. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt eine Marktforschung mache, wie ihr das dann gemacht habt in dem Beispiel, dann muss die Marktforschung ja vorher schon gut sein. Also das heißt, ich muss so eine implizite Messung machen. Das ja, hat nichts mit KI zu tun, sondern das ist eine Frage der Marktforschungsmethode, damit ich eben auch gute Daten habe, die ich dann auch spezifisch, das ist ja vielleicht der Unterschied zu dem Markencase, den wir in dem Seminar gemacht haben, da war es ja nicht spezifisch, sondern das war, was im Netz an Informationen vorhanden ist. Hier hat man spezifische Informationen, die man dann verwendet. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte es optimieren, dann gibt es gerade in solchen Toolboxen häufig sehr viele Scores. Und man muss sich mal überlegen, welche dann überhaupt die richtigen und relevanten sind. Das heißt also, und das bezeichne ich mal als bisschen als Domänenexpertise, man muss noch viel mehr Ahnung haben von dem, was man macht, weil man hat das Gefühl, das geht ja alles, kommt was Sinnvolles raus, aber wenn man das eben falsch füttert oder falsch interpretiert, kommt Blödsinn raus. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, was eine Herausforderung ist, das haben wir aus einer Studie, die wir jetzt gerade durchführen. Es ist natürlich, man braucht Leute, Markenverantwortliche, die offen und innovativ sind, also die sich auch immer wieder trauen und ausprobieren. Es wird in den nächsten Jahren keinen Status quo geben, der dann sozusagen für immer ist, sondern eine Woche später gibt es schon wieder was Neues, eine Veränderung. Also man muss diese Offenheit weiterhin haben. Und das ist ja nicht bei jedem vorhanden. Ja, manche sind ja auch froh mit ihrem Status quo, den sie haben, und dann eher sagen, ach, lass mal, und wir probieren nicht aus. Das ist das Zweite, also diese, wir brauchen Personen, die tatsächlich offen, experimentierfreudig, innovationsorientiert sind. Und das Dritte ist natürlich, dass tatsächlich diese Grundregeln der Marke auch eingehalten werden. Also was wie Konsistenz. Ja, dass ich nicht sage, ich habe jetzt 5 verschiedene Tools und der Chef macht jetzt eine schöne Präsentation mit irgendwas mit Midjourney und er findet es ganz toll, dass die Bilder drauf sind, und dann leidet dann die Konsistenz insgesamt. Also das bleibt ja gleich. Das heißt, entweder muss ich der Maschine es beibringen, dass sie eben diese Konsistenz einhält oder kontrolliert, und oder ich muss halt organisatorisch hinbekommen, dass tatsächlich diese Grundregeln, was eine starke Marke ausmacht, nicht durch plötzlich, dass alle wieder anfangen rumzuspielen und selbst Sachen zu kreieren, konterkariert werden. Das ist nämlich so eine große Gefahr, dass wir im Augenblick so die wieder sehen, jeder kann was basteln und er bastelt dann auch. Und dann kommt dann eben was raus, was vielleicht dem einen Kontaktpunkt wahnsinnig cool auf der Bühne aussieht, aber dann überhaupt nicht zum Rest passt. Und die Markenwirkung, weil im Augenblick kaufen wir auf der anderen Seite externe Stakeholder ein, also Kunden im weitesten Sinne, ändert sich ja nicht. Das bleiben Menschen, die haben ein Gehirn, die haben eine Wahrnehmungs-, also das heißt, die ganzen Prozesse werden sich nicht ändern. Wenn aber sozusagen die Stimuli dann, die dann kreiert werden, alle unterschiedlich aussehen, wird die Marke eben schwach. Ja, und das muss eben versucht werden hinzubekommen. Und das Letzte, das hängt so ein bisschen mit dieser Schnelligkeit zusammen. Mitarbeitende brauchen auch Zeit, ja, um das zu üben, ausprobieren. Also das heißt nicht nur on top, sondern gerade in diesen Phasen, jetzt muss man denen auch einen Freiraum geben, wo sie das sowohl zeitlich als auch dürfen, also wo es sozusagen erlaubt ist, ausprobieren. Und das haben wir jetzt auch so mal wie in der einen Studie gesehen, wo wir eben Markenmanager gefragt haben, dass es eben nicht in allen Unternehmen so vorhanden ist. Das ist alles heute, ja, das mache ich zu Hause in meiner Freizeit und so weiter. Das ist aber dann nur für welche, die sehr hoch motiviert sind und nicht für die Masse. Sondern das heißt, man muss auch eine gewisse Freiräume, sowohl zeitlich als auch eben im Erlauben, im Ausprobieren ermöglichen.
Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, ist erstmal, ich brauche sehr stark belastbare mentale Modelle, nach denen ich überhaupt arbeite. Es ist so ein bisschen, als hätte ich jetzt 800 PS unter der Haube und ich würde in Ferrari steigen. Damit muss ich auch erstmal umgehen lernen. Da kann es auch richtig schief gehen. So langsam fahrende Autos verzeihen dann auch mal Fehler. Und das, was du gerade beschrieben hast, das geht ja auch in eine Richtung, was ich auch gehört habe, dass zum Beispiel CI-Agenturen mittlerweile spezifische KIs trainieren, die dann den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, wo praktisch dann schon Leitplanken drin sind, aber trotzdem das Gefühl erzeugt werden. Also der Jochen Redeker war auch hier im Podcast und er erzählte, dass die Akzeptanz von bestimmten CI-Vorgaben unheimlich gestiegen ist, nachdem die Leute das Gefühl hatten, dass sie es selber generiert hatten. Aber nicht nur mit einer Lösung, die dann rauskam, sondern dann 3 Lösungen. Und eine davon konnte ich wählen und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit dran verändern. Und dann sind die abends stolz nach Hause gegangen und haben gesagt, ich habe aus dem Personalbereich, ich habe unsere neue Personalanzeige gelayoutet, ne? Und hatten so ein IKEA-Gefühl, so ich hab's gemacht.
Ich wollte gerade sagen, ja, der IKEA-Effekt, ne, so ein bisschen.
Der IKEA-Effekt, was ja total toll ist, also auch für die Identifikation mit der Marke. Finde ich, hast du gerade sehr gut aufgemacht, was eigentlich, und gerade dieses Thema Zeit, ne, also dass man eben spielerisch damit umgeht, Minimum an Zeit muss dafür zur Verfügung gestellt werden. Und dann sind ja Lerneffekte relativ schnell da. Also das, aber wenn alle nur Oberkante, Unterlippe durch die Gegend laufen, dann wird's schwierig. Ja, Steffen, du hast dazu noch einen Gedanken.
Genau, ich will noch vielleicht einen Punkt hinzufügen, was auch noch wichtig ist. Haben wir auch so eine Weile nicht verstanden, dass man so eine Art Entscheidungsverantwortungsbewusstsein auch entwickeln muss. So, ne, wir haben viele Prozesse, die automatisierend sind. Ich sage jetzt mal Monkey-Work, ne, das machen wir nicht mehr, sondern es geht um die Aufgaben oder Zielsetzungen, die dann wirklich einen Impact haben auf das Business. So, und ich habe mich eine Weile gefragt, warum manche Leute so ein bisschen so mega happy sind, auch schon in der klassischen Markenforschung, so über 8 Wochen oder 12 Wochen lange Studien. Also, das können wir doch in 3 Tagen machen oder 4 Tagen. So, ne? Da habe ich jahrelang Probleme gehabt, damit das zu verstehen. Mit KI geht es natürlich noch schneller. Und dann irgendwann hat mal die Nina Irene Haller, hat vor einiger Zeit mal gesagt, halt der FOBO-Effekt, Fear of Better Options. Jetzt kann ich ja so viel generieren und dann optimieren. Jetzt stehen aber viele Leute davor. Was mache ich jetzt eigentlich? Bin ich ja verantwortlich? Das hat auch was mit Domain-Expertise zu tun. Bin ich Experte, traue ich mir das viel einfacher zu. Und ich glaube, da ist so ein Punkt, wenn wir das auch nicht lösen oder viele sich das selber nicht lösen, dann stehen sie so ein bisschen, ja, wie das Knickel vor der Schlange oder wie der Spruch heißt, wissen gar nicht, was sie da so tun, sind so ein bisschen gelähmt tatsächlich. So, ne? Also ne, so Entscheidungsverantwortungsbewusstsein muss irgendwie auch ist auch notwendig, um eine KI gezielt einzusetzen, erfolgreich einzusetzen. Ne?
Und das führt uns ja zu dem Punkt, dass die Leute auch bewusst daran arbeiten, ihr Wissen aktuell zu halten, bezogen auf Markenführung, was alles erforscht ist. Da hast du ein paar beeindruckende Zahlen immer in der Hinterhand, Carsten, zum Thema Journals und was das eigentlich für eine Praxis in der Markenführung bedeutet. Weil vielleicht willst du dazu uns ein bisschen was erzählen.
Naja, im Prinzip, also ich hatte es ja eben schon mal gesagt, ich glaube, die Markenführung wird sich nicht ändern. Die Markenführung wird nur anders gefüttert, wird anders unterstützt. Also das heißt, die Grundregeln sind eigentlich gleich geblieben und werden auch gleich bleiben. Und da gibt es natürlich eine Unmenge an Forschungsthemen und Forschungsarbeiten, und die werden halt zunehmend nur noch in Journals publiziert. Das heißt, das ist die einzige Währung, die eigentlich Wissenschaftler noch kennen. Und das Problem ist, dass diese Journals eigentlich in der Praxis null wahrgenommen werden. Also das heißt, kein Mensch, kein Praktiker liest Journal-Publikation, vielleicht ändert sich das in Zukunft, wenn man die sozusagen irgendwie hochladen kann und in 2 Minuten sich zusammenfassen lassen kann oder so, oder sich vorlesen lassen kann, vielleicht wird es dann besser. Aber im Augenblick ist die Situation, dass es ungefähr 100 wissenschaftliche Journals gibt zum Marketing mit ungefähr 6.000 Artikel jedes Jahr, und die Praktiker davon genau null lesen. So, das heißt, da gibt es eine wahnsinnige, ich sage auch nicht, dass alle 6.000 Artikel gut sind, aber da gibt es schon ein paar Perlen darunter. Und dieses Wissen muss ja erstmal, weil das ist ja, was wir auch so ein bisschen propagieren, das muss ja erstmal bekannt sein, damit ich das überhaupt dann der KI erklären kann, dass er nach diesen Regeln, nach diesen, du hast es vorhin als mentale Modelle bezeichnet, nach diesen Modellen sozusagen eine Positionierung entwickelt, die Verpackung entwickelt, die Regalplatzierung macht, whatever. Oder eben auch sinnvoll die Marke misst. Ja, also auch das ist ja eine lange Diskussion, was macht eigentlich Markenstärke aus? Ja, macht es, ist es jetzt die gestützte, die ungestützte Bekanntheit, oder muss ich das implizit oder explizit messen? Oder muss ich da das Image oder die Markenpersönlichkeit messen? So, und wenn ich das nicht als mentales Modell hat, die KI macht alles. Ja, also die sagt, okay, miss. Und so, das ist die Voraussetzung, dass dieses Wissen, wie Marken funktionieren und wie sie auch vielleicht heute funktionieren, weil zum Beispiel digitaler Raum ist natürlich neue Regeln, ja, weil man gar nicht mehr so viel Platz hat, um eine Marke zum Beispiel darzustellen, oder auch diese ganze Diskussion um alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Da gibt es natürlich neue sowohl Gesetze als auch Gesetzmäßigkeiten, ja, ob Marken jetzt mit der politischen Haltung erfolgreicher sind oder nicht erfolgreicher sind, und zwar nicht nur in der Bubble und gefühlt, sondern gibt es halt belegbare Zahlen dazu. Das sollte man schon vorher wissen, und dann kann man auch mit KI sinnvoll arbeiten. Und das ist natürlich so eine Herausforderung, die ich eben mit diesem Brückenbau Marke mache. Ich versuche so ein bisschen diese Kluft, und das ist ja nicht nur eine Kluft, sondern es ist ja wirklich ein Tal zwischen diesen beiden Welten, ein bisschen zusammenzubringen wieder.
Vielleicht können wir da, wir haben nicht unendlich viel Zeit, aber vielleicht nimm mal vielleicht 2, 3 Perlen aus der KI-Forschung, also wo die Markenforschung aus deiner Sicht was sehr Relevantes erforscht hat, und was waren die Ergebnisse dabei?
Ja, also zum Beispiel eine Fragestellung, die uns immer wieder über den Weg läuft, macht es eigentlich Sinn, KI transparent nach außen zu kommunizieren. Also der Content ist KI kreiert, von mir aus eine Anzeige, von mir aus ein Text, von mir aus das Packaging. Und im Augenblick ist ja so, dass es nicht offengelegt werden muss. Manche machen das, wenn man zum Beispiel Plakate sieht, dann steht manchmal drunter Created by Midjourney. Manche versuchen das auch als Verkaufsargument, als Hype-Faktor einzusetzen. Manche machen es aber auch einfach. Und die Frage ist, macht das eigentlich einen Unterschied auf der Konsumentenseite, wenn sie es wissen oder nicht wissen? Und es ist deshalb auch relevant, weil es einmal eine Frage, ich kann es selbstständig machen, also frei entscheiden im Augenblick, ob ich es mache. Und wir glauben, wir sind davon überzeugt, dass wenn der EU-AI-Act umgesetzt wird, dass es Pflicht werden wird. Also das ist noch nicht klar, wie es genau umgesetzt wird. Da steht aber was über Transparenz drin. Und die Transparenz muss irgendwie geschaffen werden. So, und dementsprechend wird es irgendeine Kennzeichnungspflicht, entweder eine Positivpflicht oder eine Negativpflicht geben. Es gibt auch erste Kanäle wie LinkedIn und so weiter, die das teilweise versuchen zu markieren, was AI generiert ist. Und die Frage, hat das einen Einfluss? Und dazu gibt es einige Studien, und die zeigen so ein bisschen zusammenfassend, dass das eigentlich den Konsumenten wenig interessiert. Also es gibt keinen Abfall der Markenwirkung, wenn es eben KI generiert ist, also auch wenn es offengelegt wird, außer wenn es wahnsinnig kreative Inhalte sind. Also sozusagen, wir haben das zum Beispiel im Kunstbereich, gibt es dann Beispiele, wo wenn die Leute vermuten oder es tatsächlich KI generiert ist und sie darüber informiert werden, dass es dann schon zu einer Abwertung des Kunstwerkes führt. Also im End, sagen wir mal, im allerhöchsten Kreativbereich könnte es gewisse negative Effekte haben. Aber sozusagen bei normalen Produkttexten, bei Social Media Posts, bei Anzeigen und so weiter, ist das dem Konsumenten jetzt schon egal. Und wir gehen davon aus, dass in Zukunft noch weniger egal sein wird, weil er gewöhnt sich dran.
Ja. Das ist zum Beispiel schon mal eine wichtige Info, wenn man intern diskutieren muss, ob man KI-generierte Bilder gefahrlos einsetzen kann für die Marke. Zumindest für die Marke gefahrlos. Und da kommen wir aber zum interessanten Bereich. So ein bisschen die dunkle Seite von KI wollen wir auch besprechen. Hochkreativer Bereich, Hollywood zum Beispiel. Da gab es dann Streiks von Drehbuchautoren oder auch von Statisten. Was ist euer Blick da drauf? Also ist das wirklich eine dystopische Vision für große Kreativbranchen? Also, dass die KI das alles ersetzen wird mit zum Beispiel Webseiten, wo man innerhalb von Minuten einen Company-Song sich in einem bestimmten Stil komponieren lassen kann. Das gefährdet ja auch eine Industrie, wo heute noch sehr viel Wertschöpfung drin steckt und viele Menschen ernährt werden.
Ja, also dann am Ende die Frage, wie das geistige Ursprungseigentum tatsächlich geschützt werden kann und wie man es ja dann auch weiterverarbeiten darf. Momentan ist die Sachlage ja relativ ungenau. Einige sagen halt an Rechtsanwälte, wir sind jetzt keine Juristen, ne? Deswegen ist es keine Rechtsberatung. Da werden wir aber demnächst mal noch einen Top-Profi in der KI-Garage haben. Kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen mit dem Jörg Heidrich von Heise Medien Verlag. Dass eigentlich ja, dass ich ja auch durchaus alle möglichen Daten, die ich so ziehen kann, die öffentlich zugänglich sind, so ist, glaube ich, die Definition, zumindest die amerikanische, verwenden darf. Weil am Ende werden ja die Gewichtungen abgespeichert, nicht das Original. Was ja auch stimmt, de facto tatsächlich. Was aber bedeutet, dass der Output auch nicht geschützt ist, den ich dann wiederum habe. Und macht natürlich die Frage, ne, wie gehe ich damit um? Was darf ich, was bringe ich raus? Ne? Aber auch schon intern aus meiner Sicht, das hatte ich, glaube ich, auch im Markenseminar angetönt. Wenn ich jetzt Experte bin in der Firma, was speichere ich eigentlich ab? In den entsprechenden Wissensmanagement-Datenbanken etc. Weil ich könnte ja auch kopiert werden. Das ist eine spannende Frage, hochwichtig, weil die ist jetzt dort. Und wo geht die Reise hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, viele werden ersetzt werden, das kann ich schon sagen, aber nur das Mittelmaß. Ich sehe Top-Leute, die noch besser werden. Der guter Kollege Per Karsch, der hat sich früher Fotograf genannt, jetzt nennt er sich visueller Strategist. Man kann eigentlich mit KI viel mehr erreichen als vorher tatsächlich. Also für die Kunden, die er bedient. Vielleicht gibt es auch wirklich komplett neue Rollen. Aber ich glaube, viele, das wird eine harte Nummer für einige. Und ob es da überall neue Positionen gibt, I don't know. Das ist jetzt ein bisschen, man sagt ja sonst immer, Technologie fördert neue Jobs. Hat man früher gerne gesagt, stimmt ja auch irgendwo. Ja, aber ich weiß nicht, ob nicht jetzt an dem Punkt sind, gerade im Marketing, wo wir zu dem Punkt kommen, dass wir da nicht mehr so viel brauchen. Ne? Ich mache das selber ab und zu gerne, vor 2, 3 Jahren schon, um Leute auch ein bisschen Impression Management zu beeindrucken. Ich mache mal schnell eine Positionierungsanalyse. Jetzt habe ich jetzt letztens den Social Influencer Post abgesetzt und 2,5 Stunden gebraucht. Noch nicht perfekt. Ja, ich habe jetzt noch nicht alle Tools, aber ich bin in der Lage, auf einmal 2,5 Stunden was zu generieren, wo ich vorher nicht in der Lage gewesen wäre, respektive wo 10 Mann oder 5 Mann oder 5 Frauen dran involviert wären. Und das ist so ein Punkt.
Ja. Und das muss man einfach offen sagen, Carsten, ganz kurz nur darauf, dass das, was ihr schon vorher gesagt habt, das erhöht den Druck, dass man eigentlich an seinem eigenen Skillset arbeiten muss. Man muss Markenführung noch besser verstehen, klarer begreifen, dass die eigene Urteilskraft möglichst groß ist, weil nur dann bin ich in der Lage, diesen Hebel mit der KI zu nutzen. Und wenn nicht, dann ist die KI im Notfall besser.
Genau, da würde ich gerne wieder Thorsten Tomschak von der Uni St. Gallen zitieren, der sagt, jeder kann jetzt mit KI Mittelmaß sein. So. Aber um Exzellenz zu erreichen, brauchst du künstliche Intelligenz und deine natürliche Intelligenz. War schon immer so, also eine natürliche Intelligenz, aber jetzt ist es ein ganz anderes Spiel geworden daraus.
Ja, ja. Was ist dein Blick da drauf, Carsten?
Ja, ich glaube, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich glaube, auf der einen Seite wird es einen sehr, sehr dramatischen Wechsel der Geschäftsmodelle zwischen Unternehmen und Agenturen geben. Ja, weil natürlich das Geschäftsmodell im Augenblick der Agenturen darauf basiert, dass nach Stunden abgerechnet wird und der größte Anteil am Umsatz eigentlich mit Umsetzung gemacht wird. Ja, das heißt, da wird dann irgendwie, ja, wir haben die kreative Idee. Das ist ganz schwer zu bewerten. Ja, das wird eine Aufgabe sein, dass die Kreativität bewertet wird. Und das meiste Geld wird dann gemacht, ja, wir setzen das dann um in eine Webseite, wir setzen das um in 35 Kampagnen und da müssen wir so in 12 Sprachen übersetzen. Und da wird dann eigentlich die Stunden sozusagen geschrieben, die dann abgerechnet werden. Und das wird natürlich in Zukunft, Übersetzungen kann ich heute viel billiger machen. Fotoshootings brauche ich nicht mehr, da kann ich auch Hintergründe anders generieren. Da, wo im Prinzip das Geld verdient wurde, das wird sich komplett ändern. Und da müssen sowohl Unternehmen als auch Agenturen sich sehr, sehr genau überlegen, wie sie eigentlich zu fairen Geschäftsmodellen kommen. Ja, weil es im Prinzip dann eher um die Idee geht, um die große Idee und nicht mehr um die Umsetzung, die kann ich nämlich dann delegieren. Und das Zweite, und das natürlich betrifft uns auch, wir bilden ja aus als Hochschule, was machen wir eigentlich jetzt noch im Marketing? Wie bilden wir eigentlich die zukünftige Generation aus? Und in den letzten Jahren war natürlich der Hauptwunsch von jungen Studierenden, ich werde Social Media Managerin oder ich werde Content Manager oder ich werde Influencer. So, und alle drei Jobs würde ich heute nicht mehr empfehlen. Ja, also das heißt, das kann man, habe ich schon noch nie empfohlen, weil ich finde, das ist irgendwie, das kann man mal ein paar Jahre machen, aber für langfrist wäre das jetzt keine Lösung. Aber das sind Jobs, die man sehr schnell ersetzen kann. Es gibt virtuelle Influencer heute, die genauso gut performen, teilweise sogar besser performen, die viel besser steuerbar sind und billiger sind. Das Zweite, es gibt natürlich im Social-Media-Bereich, wo es ja ganz viel um, ja, ich muss heute einen Post machen und noch einen Post und noch einen Post. Das kann ich sehr stark schon automatisieren. Ich brauche vielleicht noch einen, der sozusagen die Idee reingibt und den Prompt reingibt und einen, der sich das dann nochmal anschaut, ob es auch wirklich passt. Aber ich brauche nicht mehr 10 Leute, die jeden Tag für die Marken Posts schreiben. Ja, das heißt, das wird deutlich zurückgehen. Und das gilt natürlich auch für alle Jobs, die, das war eine der ersten Anwendungen, wo viel entlassen wurde, auch in dem Bereich, wo es gerade um E-Commerce geht, ja, wo die Produktbeschreibungen gemacht wurden für die E-Commerce-Plattform, wo jeden Tag, was ich, neue Modesachen reingestellt werden. Das kann ich auch hochautomatisieren über eine KI. Man braucht nicht mehr jemanden, der einen Text sich überlegt, wie er aus der Schuhgröße irgendwie eine spannende Story macht.
Aber vielleicht auf der positiven Seite grundlegend können wir mit KI-Marketing deutlich verbessern. Sondern wir können die Kommunikation schärfen, die Marke schärfen. Und meine Vision ist ein bisschen, was ist Vision? Wir reden ja auch alle über Energiesparen und Proppen kostet ja auch Geld, also Server, Energie etc. So, ne? Und ich sage ja, eine gute Kommunikation reicht ja auch ein Kontakt. So, momentan werden wir so ein bisschen damit gequält mit 10.000 von Kontakten. Je mehr, desto besser. Vielleicht gibt es da auch irgendwann mal den Weg, dass wir weniger kommunizieren müssen, dafür aber präziser. Und eigentlich haben wir die Mittel dazu, ne, dass wir die Kommunikation derart gestalten können, dass sie wirklich sofort in den ersten 1,5 bis 2,5 Sekunden wirkt. Ne? Also vielleicht mal auf der positiven Seite auch so eine Entwicklung, was ich ja wirklich auch an KI wertschätze. Nicht, dass ich so schnell bin, sondern dass ich einfach besser bin vor allem. So, ne? Dass ich einfach besser kommunizieren kann als Marke.
Und die Absprunghöhe ist schon höher, ne? Also das sozusagen, ja. das gute Mittelmaß kann ich schon relativ schnell sicherstellen. Und dann ist eben so die Cherry on top, ne? Die Sahne auf dem Kuchen, das ist dann die menschliche Kreativität noch. Und das, aber müssen wir ehrlich sein, das ist dann ein kleineres Team von hoch ausgebildeten Experten, die eine extrem gut ausgebildete Urteilskraft haben. Und dieser Markt wird eher größer und die Wertschöpfung von diesen Menschen wird auch deutlich größer. Der Hebel von ihrer Arbeit wird größer, weil sie sich selber auch besser multiplizieren können. Ihr habt mich ja geschockt kurz vor diesem Podcast. Ihr habt mir ja praktisch den Podcast schon mal zugeschickt. Ihr habt ja eine PowerPoint hochgeladen, die dann direkt in einen natürlich gesprochenen Podcast von einer weiblichen und einer männlichen Stimme verwandelt wurde. Und was mich nicht beeindruckt hat, war die inhaltliche Tiefe der Diskussion. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war die Natürlichkeit des Austausches miteinander. So, und wenn man das jetzt noch gut promptet und die Grundlage war ja nur eine PowerPoint, also eure PowerPoint vom Seminar letzte Woche, wenn man das jetzt sozusagen noch ein bisschen antrainiert und sozusagen dann noch Gesprächsverläufe damit vorgibt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch für jetzt nur das reine Tun in meinem Podcast wird die Konkurrenz dann viel, viel größer. Also angenehme Stimmen gibt es ganz viele und so weiter. Das heißt, was verbleibt dann? Das bleibt dann wieder, wie ihr es beschrieben habt, für mich zu kuratieren. Die richtigen Gäste einzuladen und dann die richtigen Themen rauszufischen und das Ganze richtig zu moderieren. Aber da kann die KI tatsächlich unterstützen. Also theoretisch, vielleicht mache ich irgendwann einen Podcast in Japanisch, obwohl ich gar nicht Japanisch kann.
Dann zum Beispiel, oder du vermietest deine Stimme. So, ne, was mir so vorschwebt, auch im Stimmbereich zum Beispiel, dass jetzt Sportmoderatoren, Kommentatoren einfach ihre Stimme vermieten tatsächlich, weil jeder hat ja irgendwie sein Liebling oder auch Nicht-Liebling und das wäre jetzt auch eine neue Geschäftsidee. Also es werden neue Wege aufgemacht werden oder auch in der Marketingforschung. Panels haben natürlich jetzt Angst vor KI-Zwillingen. So, ne? Und ich sage, naja, eigentlich, ich glaube, ihr müsst gar keine Angst haben.
Wenn ihr, erklär kurz für die Hörer, was meint man mit dem digitalen
Genau, dass ich KI-Zwilling? Quasi, dass ich jetzt einen zweiten Steffen oder einen zweiten Olaf oder einen zweiten Carsten baue, noch mehrere davon, die so inhaltlich denken und sprechen wie ich. Also ich könnte jetzt den KI-Zwilling fragen, was sind deine Lieblingsmarken? Und die wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so antworten, wie ich dann auch antworten würde, wenn sie darauf trainiert ist. Ganz wichtiger Punkt, auch da, ne, man kann seine eigenen GPTs bauen, die funktionieren auch ganz gut, das sieht auch erstmal gut aus, aber dahinter muss ein theoretisches und in dem Fall ein psychologisches Modell existieren, worauf die trainiert worden sind, und sonst werden die sehr ungenau und das ist natürlich auch nicht zielführend. Aber ich hab die Möglichkeiten, derartige KI-Zwillinge zu bauen und die Qualität ist überraschend. Genau, das gilt noch nicht für alle Themen, ja, Aber wir sind auch erst am Anfang. Wir haben jetzt gerade mal das Thema seit ungefähr einem Jahr. Da hat Mark Ritson auf der Marketing Week oder auf der MarketingWeek.com-Seite das mal gepostet und viele hören auf Mark Ritson und dann war das Wort synthetische Daten und damit auch KI-Zwillinge in der Welt tatsächlich. Die gab es vorher auch schon, aber jetzt ist es in der Welt. Und jetzt haben wir die Möglichkeiten. Und reden wir jetzt von Panels. Was wäre jetzt mein Geschäftsmodell? Dass ich die baue tatsächlich und dann verleihe ich die. Und dann habe ich, dann kann ich viel mehr Leute, ich kann die günstiger verkaufen und mehr tatsächlich. Und nicht mein Beispiel immer, auch den Bäcker um die Ecke. Nicht nur Rivella, dass ich das irgendwie leisten kann, aber auch nicht tagtäglich, sondern auch nur gezielt, 4-5 Mal mehr.
Also um das nochmal kurz praktisch zu übersetzen, das heißt, man baut ein virtuelles Panel auf von bestimmten Charakteren und die kann dann eben, weil es auch so günstig ist, dann der Bäcker um die Ecke, wenn der Trends im Gebäckmarkt oder wie eine bestimmte Änderung an seinem Geschäft ankommen würde, könnte er dann theoretisch nutzen. Das heißt, theoretisch könnte dadurch der Markt sogar noch größer werden, richtig, grundsätzlich für Marktforschung und nicht kleiner.
Genau.
Aber mit der Stimme finde ich auch einen interessanten Punkt. Da gab es ja Scarlett Johansson, die damals in Her die Stimme von dieser KI war, in die sich der Hauptdarsteller verliebt hat. Und Scarlett Johansson, zumindest eine Klage hat nicht stattgefunden, aber die Stimme, die dann von OpenAI eingesetzt wurde, klang erstaunlicherweise genau wie Scarlett Johansson, nachdem sie angefragt hatten, ob sie denn diese Stimme geben würde und sie hatte Nein gesagt. Und da ist also schon so ein rechtlicher Weg zeichnet sich ab und OpenAI hat gezuckt. Also sie haben es zurückgezogen, soweit ich das mitbekommen habe. Wenn ihr andere Informationen habt, dann korrigiert mich bitte. Aber da scheint also gerade die Stimme so ähnlich wie ein Fingerabdruck oder eine Iris schon was sehr, sehr Persönliches zu sein. Aber das erzeugt natürlich dann wieder Lizenzoptionen, ne?
Genau, im Phishing bei einer Disruptive wäre quasi, was wir in den USA sehen, insbesondere, jetzt sage ich mal Telefonphishing. Mit meiner Stimme rufe ich jemanden an, also ich mit meiner mal mit der Stimme von der Tochter oder dem Sohn und sage, ich bin jetzt gerade in Schwierigkeiten. Das lief ja auch vor Ewigkeiten schon. Weiß nicht, ob ihr das kennt, Marco Fono. So, früher hat man eine CD gehabt, später hat man eine Webseite, da hat man vorgefertigte Textbausteine und konnte Dialoge führen. So, ne, und Leute, sag ich mal, ein bisschen, ja, sinngemäß verarschen. So, ne? Ich habe dir gerade eine Pizza bestellt und ich will sie dir liefern und dort ist immer ausgerastet. Das ging schon damals auch vor 10, 15 Jahren. Jetzt habe ich aber die Stimme und habe natürlich noch die direkte Kommunikation. Ich gebe einfach ein und die Maschine spricht wie ich. Oder jetzt sehen wir aus, wie wir aussehen, aber ich hätte jetzt auch einen Filter drüber legen können, dass ich aussehe wie Top Gun, also wie Tom Cruise von Top Gun. Und man würde das eigentlich nicht immer unterscheiden. Das ist natürlich eine Identitätsdiebstahl, ist jetzt nicht unbedingt ein Markenthema, aber heißes Thema, definitiv in der Richtung. Ne?
Und man muss anerkennen, dass unsere Branche das natürlich treibt. Ne? Also das ist natürlich, da kommen viele Gelder her, die das alles auch möglich machen. Ja? Also das ist jetzt nicht hier der Raum, diese ethische Diskussion können wir nicht führen, aber trotzdem sie zu verschweigen ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg. Gut, jetzt haben wir genug Dystopie. Jetzt gehen wir nochmal am Schluss in so eine praktischen Modus. Und zwar, was sind eure, aus der Erfahrung, und ihr habt ja sehr viel Erfahrung, was sind so Top-Tipps? Also Hörer haben so Medium-Erfahrung, gar keine Erfahrung und haben gemerkt, okay, ich komme um das Thema nicht drumrum. Ich bin markenverantwortlich, ich bin in der Marketingabteilung. Was sind aus euren beiden Perspektiven die drei Top-Tipps für die Hörer im Umgang mit der KI-Entwicklung?
Sollen wir jetzt drei Tipps zusammen machen oder sechs Tipps?
Nö, sechs Tipps. Drei. So. Könnt euch gegenseitig die Tipps klauen.
Ja, mal gucken. Also ich würde vielleicht mal anfangen. Wir machen das jetzt mal Ping-Pong spielen. Also ich glaube, der erste Tipp ist tatsächlich ausprobieren, aber nicht allgemein ausprobieren, sondern für ganz konkrete Problemstellungen. Ja, das heißt also, ich habe eine Fragestellung und mit der Fragestellung gucke ich, welche KI-Tools in welcher Form geeignet sind. Und häufig empfiehlt sich auch eben für eine Problemstellung nicht die Nutzung eines Tools, sondern auch durchaus zwei oder drei, um auch Ergebnisse zu vergleichen. Also sozusagen, wie stabil sind die Ergebnisse?
Das deckt sich sehr gut mit. Also waren das eigentlich jetzt ein Punkt oder zwei Punkte, Carsten?
Das war ein Punkt. Lassen wir als einen Punkt. Ihr wisst zu viel. Ich lasse das nur als einen Punkt durchgehen.
Ja, weil
wir wollen noch mehr hören.
Ich würde mir auch als ersten Punkt sagen, das hat wohl auch schon mal Carsten angetönt, experimentierfreudig bleiben und sein tatsächlich. Einfach mal machen, aber einfach mal machen mit Blick auf die Aufgabenstellung, die ich eigentlich lösen möchte. So, ne, das ist, glaube ich, für mich ein wichtiger Punkt. Den würde ich jetzt aber trennen vom zweiten Punkt. Ne? Der zweite Punkt, wirklich auch KI-Lösungen einzusetzen, aber gleich mehrere und versuchen integrativ. Die werden immer mehr verschmelzen, das sehen wir tatsächlich. Ne? Also ich warte darauf, Einpower ist ein gutes Beispiel. Ne? Die machen sowohl prädiktive KI mit Blick auf Blickbeobachtung als auch semantische Vorhersage, was der Text etc. vermeintlich aktiviert. Ne? Da sieht man schon Verschmerzen, da wird noch mehr kommen. Aber momentan müssen wir halt noch mehrere Lösungen nutzen, weil wir ja nicht nur eine Teilaufgabe machen, sondern wir machen ja meistens mehrere Aufgaben für ein Gesamtbild, das ich dann irgendwie oder eine Gesamtentscheidung, die ich dann treffen möchte. Also von daher, erster Punkt, experimentierfreudig bleiben. Zweiter Punkt, mehrere KI-Lösungen einsetzen und immer gezielt mit dem Fokus auf das Entscheidungsproblem, was ich eigentlich habe.
Super. Okay, das war der erste Tipp. Was wäre der zweite?
Zweite Tipp ist, nicht ChatGPT vergessen, aber vielleicht auch mal ein zweites Tool einsetzen. Also es gibt einfach sehr spezialisierte Tools, die jetzt gar nicht nur im generativen Bereich unterwegs sind, sondern eben auch in den vor- oder nachgelagerten Phasen. Dort auf jeden Fall auch mit anderen Lösungen, die vielleicht auch spezialisierter sind für die Problemstellung, die vielleicht dasselbe Modell verwenden, aber von dem Interface und von dem, was sie verwenden, viel spezialisierter sind. Also unterschiedliche Tools einsetzen und nicht alles mit ChatGPT versuchen zu lösen.
Ja, ein zweiter Tipp wäre jetzt, wenn das andere beide jetzt nur ein Tipp war von mir, für mich waren zwei, war, nehmen wir jetzt mal einen Tipp. Der zweite Tipp wäre für mich jetzt tatsächlich auch gezielt Leute sich auszusuchen, die schon ein gewisses Standing haben, auch wo man weiß, die machen das nicht erst seit gestern, KI, sondern schon seit einem längeren Zeitraum. Und die nehme ich selber als Inspirationsquelle. Mein LinkedIn momentan, also mittlerweile muss ich sagen, habe ich mein LinkedIn gut gefüttert, ne, dass ich dahingehend 80% des Contents ist natürlich KI, nicht natürlich, aber es ist KI-basiert, aber auch sehr treffend. Meine Tab-Liste am Abend ist relativ lang und dann kann ich dann durchgehen und dann gibt es aber ein paar Standardleute, die mir immer wieder auffallen, wo ich sehr viel lerne. Ethan Morlaix zum Beispiel, ne, der ist jetzt da aus meiner Sicht sehr führend oder im kreativen Bereich jemand wie Rory Flynn, wenn ich sehe, wie der mit Midjourney und Co. arbeitet und auch anderen Tools dann wieder kombiniert, denke ich so, nicht schlecht und das inspiriert mich mal. Das werde ich jetzt nicht sofort umsetzen, aber am Wochenende oder wenn ich mal selber irgendwie die Idee habe, sage, ah, cool. Das habe ich damals gesehen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil damit minimiert man auch das Frustrationslevel dahingehend, dass man enttäuscht ist, wenn man etwas falsch einsetzt und nicht gleich zum Erfolg bringt. Das ist ja so ein Klassiker, dass das Leute immer sofort, das muss gleich wunderbar funktionieren. Nein, auch da, ne, kommen wir wieder die Domain-Expertise. Ich muss zum Beispiel auch ein Bild relativ gut beschreiben. 35 mm Kamera, das wird auch, also das ist auch eine gewisse Kunst. Und die lerne ich selber, indem ich anderen über die Schulter schaue. Ne?
Ja, sehr guter Tipp. Das finde ich, das kann ich auch bestätigen. Also viele beschweren sich so über die Facebookisierung von LinkedIn. Das kann ich auch nicht sagen. Mein Stream ist wirklich voller, sehr wertvoller Informationen. Und einer davon ist auch ein Fotograf, der seinen Entwicklungsweg mit KI praktisch dokumentiert. Also der alle seine Experimente immer hochschreibt. Und dann merkt man aber auch, wie gut man auch Fotografie verstehen muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Also der dann beschreibt, das Ganze soll auf dem und dem Film, den es seit 1989 nicht mehr im Handel gibt, so und so lange belichtet sein, bla bla bla, und mit der Zeiss 50 mm, mit der Licht und so weiter. Und wenn du das gar nicht beschreiben kannst, dann wirst du natürlich auch nicht das Ergebnis bekommen. Und da sind wir wieder beim Thema Domain-Expertise. Darf ich euch den dritten Tipp soufflieren? Alle sollen die KI-Garage abonnieren. Also die KI-Garage als Format finde ich von euch beiden hervorragend.
Jetzt kann es ja keiner sehen, ne?
Ja, oh, nee, kann man nicht sehen. Steffen ist jetzt aufgestanden und hat sein T-Shirt gezeigt. Er hat nämlich ganz tolles Merchandising, KI-Garage, für letzte Woche für das Seminar gemacht. Weil ihr da eben genau das macht, ihr vernetzt auch Leute miteinander, die aus der Praxis heraus einfach berichten und eben auch die Grenzen und sehr offen das machen. Und der Input von Carsten ist immer aus der Wissenschaft und ihr beide moderiert das hervorragend. Also auf LinkedIn immer darauf achten, sich mit euch zu vernetzen und dann die KI-Garage ist eine Stunde. Ist so praktisch über die Mittagszeit. Das finde ich sehr angenehm. Ich spreche jetzt hier als User. Ich muss sowieso Mittag essen. Ich esse dabei mein Brötchen, höre euch zu und habe eine tolle Mittagspause und bin voller Inspiration da immer wieder rausgegangen. So, das wäre mein dritter Tipp. Wenn ihr noch einen habt, dann könnt ihr den gerne auch noch raushauen.
Das ist ja kein Tipp, sondern das ist ja eine Pflicht.
Ja, Pflicht. Pflicht. Ja. Direkt in den Shownotes.
Ich hätte noch einen tatsächlich. Da geht es ein bisschen in das andere Thema hinein. KI-Resilienz aufbauen. Das heißt, auch wenn es mal nicht funktioniert, nicht gefrustet sein oder, was mir teilweise selber geht, die Entwicklung geht, ist nun mal rasend schnell. Und die letzten 2, 3 Wochen habe ich jetzt nicht immer ständig neue Tools ausprobiert, aber ich habe gesehen oder die gesehen. Und jetzt merke ich so ein bisschen, oh, jetzt habe ich so einen kleinen Entwicklungsrückstand, nenne ich es jetzt mal, und weiß eigentlich, jetzt brauche ich 2, 3 Tage. Die habe ich jetzt erstmal nicht so. Und bin halt, ne, merke so, oh, ein bisschen gestresst. Aber das gehört dazu am Ende des Tages. Ne? Die Entwicklungsgeschwindigkeit ist sehr hoch, und da müssen wir dranbleiben. Na, aus meiner Sicht gehört auch so eine gewisse Resilienz, dass man diesen Druck spürt, aushält und nicht sofort irgendwie einknickt und dann irgendwie sagt, na, jetzt ist es auch zu spät. So, ne? So ein Resilienz, KI-Resilienz wäre vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Ne?
Ich habe auch noch einen letzten, allerletzten, der geht so ein bisschen, was du schon gesagt hast, aber ich würde es gerne nochmal betonen. Man sollte von dem, was man macht, auch Ahnung haben. Also das heißt, wenn man Markenführung macht, sollte man, oder wenn man Design macht oder wenn man eben etwas anderes macht, sollte man davon Ahnung haben und jetzt nicht nur sagen, ja, KI muss ich jetzt wissen, sondern ich muss das andere können. Ja, sonst, also das nicht vergessen, es gibt auch noch etwas, wo man es anwenden möchte auf ein bestimmtes Gebiet. Und wenn man das nicht beherrscht, dann wird auch die KI nicht helfen.
Toll, das gibt mir die Steilvorlage für meine letzte Frage. Wenn ihr allen Markenverantwortlichen, nicht KI-Experten oder so, Markenverantwortlichen einen Satz als Bildschirmschoner jetzt aus dieser Episode auf den Computer zaubern könntet, was würde da stehen? Es kann ein Impuls sein, es kann eine Erinnerung sein, das kann alles sein.
Ich hatte jahrelang immer meine Abschlusspräsentation geklaut von Christian Bredlow, der macht das Geschäftsführer von Digital Mindset. Da stand da immer wie eben drauf, KI, das geht nicht mehr weg. Das habe ich auch jahrelang auch schon vor ChatGPT gesagt, das geht nicht mehr weg. So, Punkt, es ist da. So, ne, das langweilt mich ein bisschen, aber den kann man immer noch verwenden. Ich würde jetzt sagen, so ein bisschen, die Grenzen der KI sind die Grenzen der eigenen Vorstellungskraft. Also ich kann mir sehr viel vorstellen. Ich sage zum Beispiel auch schon seit ein paar Jahren, wir werden demnächst unsere eigenen Filme generieren.
Okay, so, ne, also wir haben ja ein bisschen Platz auf dem Bildschirm. Oben steht, das geht nicht mehr weg. Und darunter, die Grenzen der KI sind die Grenzen deiner Vorstellungskraft.
Genau.
Okay. Super, Carsten.
Ja, so philosophisch bin ich ja nicht. Ich bin ja Wissenschaftler. Also deshalb, ich würde immer dafür plädieren, Domänexpertise wird wichtiger und Use Cases formulieren und nicht nur spielen.
Okay, Use Cases, nicht nur spielen. Super. Vielen, vielen Dank. Carsten und Steffen, das war ein wilder Ritt wieder. Hat wieder viel Freude gemacht. Und wir sind, ihr habt gesagt, permanent Beta. Also ich glaube, das Thema wird die nächsten Jahre nicht schlecht. Herzlichen Dank für eure tolle Arbeit, auch mit dem Kanal Brückenbau Marke und eurer Arbeit in der KI-Garage. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, SoundCloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.